Während der Aufzeichnung dieser Predigt hatten wir leider technische Probleme. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
Wenn du lieber die Predigt heute in einer anderen Sprache lesen oder nachverfolgen möchtest, dann hast du die Gelegenheit, check einfach kurz mit deinem Handy den Code vor dir und dann geht's auch schon los in der Sprache, die du hoffentlich besser verstehst. Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie, die heißt Worte, die Jesus nie gesagt hat. Jetzt klappt's, sehr gut. Wir machen sozusagen immer mal den Faktencheck über sehr beliebte Aussagen, von denen man meinen könnte, dass sie vielleicht christlich sind oder dass ich meiner Gemeinde gebe, würde mich das in den Himmel bringen. Und dann haben die Kinder natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich lieb zu Tieren bin, mich gesund ernähre, mich um Benachteiligte und Kranke kümmere, die Umwelt schütze, komme ich dann in den Himmel. Und was haben die Kinder gerufen? Nein, auch nicht ja. Sie haben wieder nein gesagt. Was muss ich denn tun? Und dann haben sie einfach gesagt, du musst tot sein. Also, wenn du in den Himmel willst, dann musst du tot sein. Das ist die eine Seite, also das stimmt. Aber es klickt nicht. Jesus hat nie gesagt, gute Menschen kommen in den Himmel. Warum ist diese Aussage so populär und warum reden wir heute darüber? Was bringt mich in den Himmel? Was muss ich tun? Und diese Idee, dass man gut sein muss, um in den Himmel zu kommen, die ist ja relativ weit verbreitet und die klingt ja auch erstmal naheliegend. Die meisten Menschen würden dem zustimmen und sagen, ja, es gibt sicherlich irgendwo so ein Leben nach dem Tod und je nachdem, wie ich hier so auf dieser Erde gelebt habe, komme ich da hin oder ich komme da nicht hin. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind so unter uns, also ich oder du, wir schaffen es doch bestimmt. Ne? Also es gibt bestimmt Menschen, die es nicht schaffen, aber wir sind doch gut genug, wir haben doch gut genug gelebt, um das zu schaffen, um dieses Ziel des Himmels vielleicht zu erreichen. Und ich möchte heute mal zwei Annahmen mit uns teilen, die sehr verbreitet sind. Nämlich erstens, gute Menschen kommen in den Himmel. Und die zweite Annahme ist, ich bin ein guter Mensch. Zumindest ausreichend gut, um dahin zu kommen. Die Formel ist simpel, sie ist einleuchtend, sie ist weit verbreitet. Was kann daran falsch sein? Viele Christen glauben das nicht. Aber so ein bisschen manchmal doch. So ein bisschen bleibt manchmal doch in uns drin. Und vielleicht sagst du, das Thema Himmel ist für mich so ein bisschen ausgelutscht und brauchst ja eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden, ist alles klar. Aber vielleicht bekommst du heute auch ein paar gute Argumente, die dir helfen, in einem Gespräch mit jemandem, der diese Auffassung vertritt, zu sagen, du, wollen wir das mal checken? Wollen wir mal einen kleinen Fakten, wie es wirklich aussieht? Erstens glaube ich, dass diese Annahme ja viele Vorteile bringt. Sie leuchtet irgendwo ein, dass gute Menschen in den Himmel kommen, weil sie fair klingt. Sie klingt ziemlich fair. Ja, wir haben einen angeborenen Gerechtigkeitssinn. Gute Taten werden belohnt und schlechte Taten werden halt bestraft. Das merkst du schon in der Schule, das merkst du vielleicht bei deinen Eltern, das merkst du eigentlich überall. Leistung wird belohnt und Nichtleistung eben nicht. Und wenn wir jetzt sagen, gute Menschen sollen belohnt werden, dann würde das ja so auch in das Konzept des Himmels passen, dass wir sagen, am Ende unseres Lebens werden wir für all die guten Taten belohnt. Da gibt es vielleicht diese Waage und wenn wir mehr gute Taten haben, naja, dann schaffen wir es. Diese Vorstellung ist in nahezu jedem religiösen System, ist es schon verankert, dass es am Ende darum geht, was du getan hast, was du tust, dass du ja, eine christliche Leistung, eine fromme Leistung bringst und dann am Ende, dann hast du es geschafft. Und das bringt ja den zweiten Vorteil mit sich. Du hast es ja selber in der Hand. Du sitzt vielleicht in einem stillen Moment auf dem Sofa und bist ganz zufrieden mit dir. Ich war heute nett zu meiner Familie. Ich habe nicht geschimpft, als die Sachen irgendwo rumlagen. Ich habe sie aufgehoben. Ich habe alles aufgeräumt. Ich habe meinen ganzen Job gemacht. Ich habe meine Arbeit heute gut gemacht. Ich war nett zu den Kollegen, sogar nett zu meinem Chef, der heute nicht gut drauf war. Und dann sitzt du so auf deinem Sofa und dir fallen sofort ein paar Leute ein, die heute nicht so nett waren. Du warst bestimmt der Netteste von allen. Du hast das gut gemacht. Du wirst es nicht laut sagen, aber so ein bisschen kann man sich dann doch auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin doch eine gute Person. Ich habe das doch heute richtig gut gemacht. Und soll ich euch was sagen? Auch wenn man Pastor ist, ist man nicht davor gefeit, manchmal zu denken, hey, ich mach's besser als der. Ich hab's besser drauf als der. Der hat's ja noch nicht verstanden. Der hat's nicht drauf. Wie oft habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich über andere gestellt habe und gedacht habe, Junge, du kriegst es besser hin. Und der Gedanke, dass wir eben durch diese Handlungen und ja, der gibt uns die Möglichkeit, das selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kann doch darüber entscheiden, ob ich in den Himmel will oder nicht. Wenn ich dahin will, dann tue ich halt gute Taten, dann fühle ich mich besser, dann bin ich besser. Es unterstützt auch die Vorstellung letztlich von einem guten Gott. Ja, wenn wir gute Menschen sind, dann kommen wir zu diesem guten Gott und dann passt das so, ne? Der gute Gott, der gute Mensch und dann haben wir so ein System, was in sich schlüssig ist. Und vielleicht motiviert es dich auch, gut zu leben. Also ich muss sagen, in der Zeit, als ich noch keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen habe und gedacht habe, ich muss mich gut benehmen, ich muss gut sein, da hat mich schon der Gedanke, naja, was ist denn, wenn ich mich nicht gut benehme? Werde ich dann mal bei Gott sein? Werde ich das schaffen? Also dann mach's doch besser, benimm dich besser, dann spende ich vielleicht großzügiger, dann arbeite ich vielleicht ehrenamtlich mit. Und ich gehe regelmäßig zur Kirche. Ich weiß nicht, wie viele regelmäßig zur Kirche gehen, weil sie denken, na gut, damit habe ich meinen Platz im Himmel sicher. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem damit. Ich glaube, die ganze Animation, die ist nicht da. Ich hatte das als einzelne Folien gemacht. Okay. Es gibt keinen Standard für Gutsein. Wenn du das mal genauer untersuchst und sagst, gute Menschen kommen in den Himmel, dann ist es schwierig zu definieren, was ist hier der Standard? Wo ist die Hürde? Wer ist gut genug? Muss ich so leben wie Mutter Teresa? Oder reicht's, wenn ich so lebe wie Michael Becker oder wie irgendjemand anders hier? Wenn wir uns das anschauen, dann wird das Ganze sogar richtig absurd. Ich gründe auf meine Ewigkeit und das, was vielleicht nachher kommt, auf die Annahme, dass ich hier etwas tue, was überhaupt nicht klar ist. Es ist in keiner Weise klar, wie Gott gut definieren würde, wie Gott gut definiert. Es gibt keinen verbindlichen und offenbarten Standard für Gutsein. Es gibt keine Dinge, wo keine Liste, die du in die Hand nehmen kannst und sagen kannst, wenn du das und das machst, dann hast du es geschafft. Wenn gute Menschen in den Himmel kommen, dann müsste der gute Gott uns doch zumindest stell dir vor 500 Jahren war es völlig normal, dass Männer die Welt dominiert haben und dass Frauen minderwertig betrachtet wurden. 500 Jahren war das gar kein Thema in der Gesellschaft. Wenn du das heute machst, dann hast du, ja, dann sagen wir, pass auf, lieber Michael, wir leben nicht mehr vor 500 Jahren, wir haben inzwischen verstanden, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Aber vor 500 Jahren wären vielleicht nur 10 Männer in den Himmel gekommen, die das so gesehen haben. Der Rest der Männer auf der ganzen Welt hätte das anders gesehen. Das Gleiche könntest du nehmen mit Sklaven, Kinderarbeit, mit so vielen Dingen. Und wenn du von Kultur zu Kultur gehst, empfindest du auf einmal, dass Dinge als gut angesehen werden, belangt und umgedreht. Und wie können wir wissen, was gut ist? Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ist das gut oder schlecht? Wir würden heute sagen, das ist gut. Und wer so lebt, der lebt ein gutes Leben. Gut sein ist aber faktisch auch ein Moving Target. Moving Target heißt, du weißt nicht genau, wann habe ich es jetzt erreicht. Ne? Nehmen wir mal das Thema, was ich eben hatte. Das ist kulturell abhängig. Männer und Frauen. Sklaven, nicht Sklaven halten. Das ist epochenabhängig. Vielleicht sogar persönlich. Dinge, die ich heute als völlig belanglos ansehe und sage, ist doch egal, ob du das machst oder nicht, hätte ich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren als ganz schlimme Sünde oder als etwas ganz Schlimmes angesehen. Und umgedreht. Sachen, die mir früher egal waren, die sehe ich heute als nicht erstrebenswert, als nicht gut, als schädlich an. Woher weißt du, was gut ist? Dann kannst du natürlich sagen, hey Prediger, wenn du es nicht weißt, woher soll ich es denn wissen? Wenn du in den Himmel willst, ja, und sagst, Prediger, du musst es doch wissen, dann kannst du überhaupt nicht den anzulegen. Weil die Bibel hat schon einen Standard. Die Bibel hat schon eine Liste. Die Bibel hat schon Dinge, die sie da ernst nimmt. Eine der Listen in der Bibel sind die 10 Gebote. Von den 10 Geboten hast du möglicherweise schon mal gehört und da machen wir gerade mal den Test, zähl sie mal auf. Lass mal deinen Nachbarn die 10 Gebote aufzählen. Ich weiß nicht, wie viel man schafft. Ja? Vielleicht schafft man 5. Manch einer schafft vielleicht auch nur 2. Den Rest haben wir uns irgendwie ausgedacht, dazu gedichtet und haben gedacht, das könnten doch die 10 Gebote sein. Was steht denn da genau drin? Wir machen unsere Ewigkeit dann davon abhängig, von einem Katalog, den Gott aufgestellt hat, den wir noch nicht mal kennen, der noch nicht mal präsent ist in unserem Leben. Und selbst wenn die 10 Gebote alle nennen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da sind sie. Dann kann ich ja im Gebot mal fragen, du, wie hast denn du damit gelebt? Welches dieser Gebote hast du denn wirklich auch buchstabengetreu gehalten? Und dann geht es hier bei dem Gebot, du sollst nicht lügen oder du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten erzählen, da fallen mir jetzt spontan Dinge ein, wo ich bewusst vielleicht mal Dinge ein bisschen verändert habe beim Erzählen über jemanden, damit der ein klein bisschen schlechter dasteht als ich. Ja, ich habe vielleicht nicht so richtig gelogen, sondern nur so ein bisschen und so weiter. Wie viele Gedanken ich hatte, wie oft ich Dinge begehrt habe, die ich besser nicht begehrt hätte. Und ich könnte hier eine ganze Liste aufstellen von Dingen, wo ich sage, also lieber Michael, du nicht. Also dein Katalog hier, also der Katalog, den Gott hier aufgestellt hat, der passt bei mir schon nicht. Also das Thema guter Mensch ist für mich schon gestorben. Meine Ewigkeit ist gestorben, weil ich es nicht schaffe, diese paar 10 Gebote einzuhalten. Und da gibt es ja noch so ein paar weitere Dinge, von denen die Bibel spricht. Und da wird ja schon das Dilemma klar, wenn wir sagen, wir richten uns nach Gott und wir glauben, dass er irgendwo diesen Maßstab definiert hat, dann stelle ich sofort fest, dass ich bewusst oder unbewusst nicht in der Lage bin, diesen Katalog zu erfüllen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Und ich kann dir nur viel Glück wünschen, wenn du das versuchst. Und ich würde sagen, du schaffst es nicht. Denn eine sehr relevante Bibelstelle dafür steht in Römer 3, Vers 10 und 12. Der Klicker macht nicht mit. Magst du weiterschalten? Keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden und keiner tut Gutes, auch nicht einer. Das ist schon dreist von der Bibel, das zu sagen, wo ich doch noch letztens auf meiner Couch gesessen habe und gedacht habe, jo, war ganz gut, ne? Hast du ganz gut hingekriegt. War schon nicht schlecht, ne? Und dann sagt die Bibel eiskalt, es gibt nicht einen einzigen, auch nicht Mutter Teresa, auch nicht wer auch immer, keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Die Bibel gibt uns keinen Standard, den du tun sollst, damit du so eine Liste, die du erfüllen sollst, um gut genug für den Himmel zu sein. Das nächste Problem ist, wie sieht es aus, wenn wir einen Teil richtig gemacht haben, aber einen Teil nicht? Und wie viel Prozent ist nötig, um gut genug zu sein? Wie viel Prozent unserer Taten muss gut sein? Wie kann ich sicher sein, dass die Waage besser ist auf der guten Seite als auf der schlechten Seite? Sind es 90%? Reichen vielleicht auch 51%, dass ich so gerade drüber bin, oder 50,00001% oder sowas? Vielleicht reichen ja auch schon 20%, dass Gott sagt, naja, weißt du, die 80-20-Regel, ne? Machst du 20% gut, dann bist du 80% schon im Himmel. Ab welchem Alter muss ich denn spätestens anfangen, um gut zu sein? Vielleicht ist es ja für mich schon zu spät, wenn ich heute anfange. Vielleicht ist ja die Waage schon so weit runtergekippt, dass egal, was ich jetzt noch an Gutem tue, ich es nicht schaffen kann. Und wenn ich schon so viel Negatives auf dem Konto habe, dass ich es nie gut machen kann, dann wäre ja alles für die Katz, dann brauche ich ja gar nicht mehr gut zu leben. Dann brauche ich ja gar nicht mehr mich anzustrengen. Am Ende steht dahinter, dass ich den Himmel wegen einer einzigen schlechten Tat verpassen könnte. Hätte ich doch nur heute keinen Streit mit Christine angefangen, dann wäre ich in den Himmel gekommen. Aber weil ich mich heute mit ihr gestritten habe, war diese eine Sünde oder dieses eine Vorbeileben sorgt dafür, dass ich nicht dabei bin. Als Jugendlicher habe ich da ziemlich drunter gelitten. Ich habe mir ständig Gedanken gemacht, wenn Jesus heute wiederkommt oder wenn ich heute sterbe, war ich eigentlich gut genug, dass Jesus mich annehmen kann? Oder ist das, was ich gerade gestern noch gemacht habe und was noch so präsent ist, ausschlaggebend dafür, dass Jesus einfach sagt, den nehme ich nicht mit? Es ist ein bisschen absurd, aber stellt euch mal diese Situation vor. Wir planen einen Umzug in ein neues Haus und freuen uns schon. Und justamente noch am Morgen des Umzuges sehe ich, wie meine Tochter zum Süßigkeitenschrank geht und sich einfach was rausnimmt, ohne zu fragen. Und dann sage ich, pass auf, mein Fräulein, du weißt ganz genau, Süßigkeiten klaut man nicht. Wir lassen dich hier. Du kommst nicht mit. Das klingt völlig absurd. Das würde keiner machen. Ist doch egal, ob sie könnte den ganzen Schrank leer gegessen haben. Wir würden sie doch trotzdem mitnehmen. Aber bei Gott, da denken wir, naja gut, diese eine Tat, die könnte mich ja jetzt, ja, ich habe so gedacht, die könnte mich ja abhalten. Vielleicht denkst du auch so. Denk mal an dieses Beispiel, wie absurd. Ich nehme doch mein Kind mit. Wenn ich umziehe, zieht mein Kind mit um. Da, wo meine Familie ist, ja, da, die sollen alle dabei sein. Und diese Formel, gute Menschen kommen in den Himmel und ich bin ein guter Mensch, die ist überhaupt nicht fair. Die klingt fair, aber die ist absolut unbarmherzig und furchtbar. Und wenn Menschen das glauben, dann glauben sie eine ganz, ganz große Lüge. Es ist völlig absurd, so vorzugehen. Es wäre so, als wenn du gar nicht weißt, was von dir erwartet wird. Du hattest nie die Gelegenheit, zur Schule zu gehen. Du hattest nie die Gelegenheit, irgendwo mal dich schlau zu machen und am Ende sitzt du da und musst eine Abiturprüfung machen und wirst irgendwo gefragt und du hast keine Ahnung, was von dir erwartet wird. Du musst ein Rennen fahren und du hast keine Ahnung, wie viele Runden du fahren musst, wie schnell du fahren darfst, wie oft du Pitstop machen musst und so weiter, wo Geschwindigkeitsbeschränkungen sind und wo nicht. Dieses System kann nicht funktionieren. Es ist brutal, es ist absurd und es ist religiös. Religion ist immer brutal, weil Religion von dir alles fordert, was du niemals erfüllen kannst. Und ich dachte, ich beschließe mal meine Predigt hier an dieser Stelle, mache mal hier Ende und sage, der zweite Teil kommt in der nächsten Woche und versuche in der Zwischenzeit nicht zu sterben. Welche Hoffnung haben wir? Gibt es denn eine Hoffnung? Die Bibel sagt, wir haben eine ewige Hoffnung. Und es gibt Dinge, die wir tun können. Magst du noch mal klicken? Jesus vertrauen und ihm dein Leben geben. Wenn wir glauben, dass wir genug Gutes tun, dann haben wir keine Hoffnung. Ich sag's dir, ja? Du kannst den Katalog der Bibel dir selber mal anschauen und du wirst feststellen, du hast schon versagt und die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Gemäß der Bibel und der Lehre von Jesus kommen gute Menschen nicht in den Himmel. Möchte ich mal ganz klar sagen, gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Es gibt gute Menschen, die im Himmel sind und es gibt böse Menschen, die im Himmel sein werden. Ganz klar. Aber nur weil du gut bist, kommst du nicht in den Himmel. Und deswegen ist Gott einmal erschienen, um uns den Weg in den Himmel zu zeigen. Und er kam nicht mit einer Liste, sondern mit einem Opfer. Gott kam nicht mit einer Liste, Rainer, das musst du tun, sondern er sagt, hier ist mein Sohn Jesus, der ist für dich gekommen und gestorben. Johannes 3, Vers 16, Gott hat diese Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Dadurch ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, also auf diesen Jesus, geht verloren. Wer aber ihm vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Das ist das, was die Bibel sagt. Und Jesus spricht weiter. Ja? Wenn wir schon hören wollen, was Jesus sagt, und es ist gut, dass wir mal hinhören und sagen, das hat Jesus nicht gesagt, dann sagt er in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Also wenn du den Weg zum Vater im Himmel suchst, dann gibt es genau einen Weg, den die Bibel uns aufzeichnet. Und das ist Jesus. Jesus, der vom Vater gesandt wurde, der am Kreuz gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat, der die ganze Schuld, ja diese ganze Liste von Vergehen, die wir getan haben, auf sich genommen hat. Jesus hat diese Liste eingehalten. Jesus hat nicht einmal gegen die Gebote Gottes verstoßen, aber er hat alles auf sich genommen und er wurde an deiner und an meiner Stelle dort geopfert. Das hat Gott getan. Gott kommt nicht mit einer Liste und mit einem ganzen Katalog von Anforderungen, sondern er sagt, glaube an meinen Sohn Jesus Christus. Du wirst nicht gerettet durch gute Taten, sondern wenn du dein ganzes Vertrauen in Jesus setzt und dein ganzes Leben mit ihm lebst. Wenn du nicht nur sagst, ja, ich glaube dir, Jesus, sondern dieser Glaube auch sichtbar wird dadurch, dass du dein Leben mit ihm lebst und ihn zum Zentrum deines Lebens machst. Und dann sagt die Bibel, haben wir Frieden mit Gott. Und dann kannst du nachts aufwachen, da kann ich wissen, ich habe den schlimmsten Streit mit meiner Frau gehabt. Ich habe vielleicht Dinge getan, die ich noch nie in meinem Leben getan habe, aber Gott ist treu, der meine Sünde vergibt und reinigt mich von jeder Schuld, von jeder Ungerechtigkeit durch Jesus Christus. Er liebt mich so, wie ich bin. Und er vergibt mein Unvermögen und auch meine verzweifelte Anstrengung, immer alles richtig zu machen, immer perfekt zu leben, immer alles gut hinzukriegen. Was kannst du noch tun? Wenn du dich Jesus anvertraut hast, bist du auf einmal in der Lage, auch seine Gebote zu halten. Und seine Gebote sagen uns, dass wir auch unseren Nächsten lieben. Also das hätte ich in diesem Katalog noch mit aufnehmen können, weil das ja auch ein Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und selbst wenn du alle 10 Gebote in Anführungsstrichen sagen würdest, jo, das habe ich geschafft, spätestens hier versagen wir alle, unseren Nächsten zu lieben. Und du kannst nicht glauben, mit Gott im Reinen zu sein und deinen Nächsten so zu behandeln, wie es dir gerade in den Kram passt. Das geht nicht. Da hast du ein Problem mit Gott. Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die euch hassen und die euch verfolgen, sagt Jesus. Das sind seine Worte. Und das bedeutet, dass wir nicht schlecht reden über sie, dass wir nicht schlecht denken über sie. Wow, wie oft habe ich schlecht gedacht. Und dass wir auch nicht schlecht handeln. Und die entscheidende Frage ist doch, wenn ich meinem Nächsten etwas Gutes tue, denke ich gut, rede ich gut, handle ich gut? Bin ich in der Lage dazu, zu Vater, Mutter, Kindern, Nachbarn, Politikern, Lehrern, Chefs, Gemeinde, was auch immer, führ die Liste aus. Und da sind garantiert Leute bei, wo du sagst, Moment, Eltern? Nee, danke. Lehrer? Nee, danke. Politiker? Nee, danke. Wenn du einen Menschen schlecht behandelst, dann trennt dich das von Gott und die Bibel nennt es einfach schlicht und einfach Sünde, weil wir am Ziel Gottes vorbeigehen. Sünde bedeutet einfach nur vorbeigefahren, nicht getroffen, vorbeigeschossen, nicht getroffen. Und deswegen sagt uns der erste Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, jetzt hat es geklappt, wenn zwei Köche den Brei verderben, ne? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er Gott lieben, den er nie gesehen hat? Ja, ich kann ja in meinem Herzen immer denken, ich liebe alle Menschen und ich liebe auch Gott. Und sichtbar wird unsere Liebe zu Gott ganz klar dadurch, dass du meine Liebe erfährst und umgedreht. Dass ich in Situationen, wo es nicht liebenswert ist, in der Lage bin, durch diese Kraft, die Gott mir gibt, die Jesus mir gibt, dich zu lieben. Vielleicht manchmal sogar mich selber zu lieben in Situationen, wo ich mich eigentlich hassen würde. Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Wenn du Vater oder Mutter bist oder Opa oder Oma und es kommt jemand, bist vielleicht einkaufen und beleidigt dein Kind, beleidigt deinen Enkel und lädt dich dann anschließend auf einen Kaffee ein und sagt, ach, wir könnten eigentlich mal einen Kaffee trinken. Was würdest du sagen? Moment mal, also bitte mich jetzt gerade nicht um einen Gefallen, ne? Lieber Michael, könntest du mal? Lad mich bitte nicht zum Kaffee ein, bis die Situation geklärt ist. Entschuldige dich mal bei meinem Kind, was du über mein Kind gesagt hast. Und das meint Gott, das meint die Bibel. Wir können nicht übereinander herfallen, übereinander schlecht reden und dann mit Gott glauben, jetzt einen Kaffee trinken zu können und zu sagen, ist doch alles gut, alles in Ordnung. Gott identifiziert sich mit uns Menschen und er möchte, dass wir einander so behandeln, wie er uns behandelt. Er weiß, dass wir dabei Fehler machen und er weiß, dass wir unsere Fehler auch einsehen können, dass wir um Vergebung bitten können. Und dazu ermutigt er uns. Er sagt, geht so miteinander um, so wie du erwartest, wie die Leute mit dir umgehen. So behandle du sie. Als Menschen kriegen wir das höchste Gebot nicht hin. Und deswegen brauchen wir den Erlöser und wir brauchen selber Vergebung, da wo wir falsch gehandelt haben. Und das glauben wir als Live-Kirche absolut. Und deswegen ist das auch einer unserer Werte, Liebe zu leben. Wir wollen dieses Gebot von Jesus ernst nehmen. Und nicht nur sagen, ja, wir lieben Gott und wir hören hier schöne Predigten und wir machen das irgendwie. Wenn du willst, dass der Vater im Himmel mit dir Kaffee trinkt, dann vergib. Wenn du willst, dass er dir einen Gefallen tut, dann vergib. Dann geh auf Menschen zu und bitte sie um Vergebung, da wo es nötig ist. Räum die Situation auf. Das ist etwas, was wir tun können. Wir können nicht alles perfekt machen. Wir können nicht in jeder Situation richtig handeln. Aber wir können da, wo wir ins Klo gegriffen haben, können wir Buße tun. Wir können umkehren. Wir können es anders machen. Wir können sagen, Jesus, hilf mir. Wir können in der Kleingruppe darüber reden und sagen, hey, ich habe da Schwierigkeiten mit der und der Person oder ich habe Schwierigkeiten mit meinem Chef. Können wir nicht zusammen beten? Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, dein Leben heute schon auf die Ewigkeit auszurichten. Jesus gibt uns neues Leben und das beginnt schon hier. Wenn du ihn annimmst und sagst, Jesus, ich will, dass du für meine Schuld wirklich, oder ich sehe meine Schuld ein und ich will dein Opfer annehmen und das, was du für meine Schuld getan hast, annehmen, dann beginnt in dir ein neues Leben. Und damit dieses neue Leben auch zum Ziel kommt, ist es wichtig, mal die Ewigkeit im Blick zu haben. Das beginnt hier, aber es wird im Himmel fortgesetzt, das neue Leben. Deswegen heißt es ja ewiges Leben, es hört nicht mehr auf. Und die Eintrittskarte zu diesem ewigen Leben und in den Himmel heißt nur Jesus, der Glaube an ihn. Jesus ist in den Himmel umgezogen und er nimmt uns mit. Auch egal, wenn du mal ins Klo gegriffen hast, egal, wenn du Süßigkeiten geklaut hast, wenn du mal zum Schrank gegangen bist und dir einfach was rausgenommen hast, was dir nicht gehört, wenn du schlecht geredet hast, Jesus nimmt uns trotzdem mit, wenn wir zu ihm gehören, zu seiner Familie. Und deswegen sagt er in Johannes 14, ab Vers 2, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, wenn alles bereitet ist, werde ich kommen, euch zu mir holen, damit ihr für immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Manchmal ist es so, sagen, boah, das ist ja alles so nett, Michael, was du da so gesagt hast, aber ich schaffe das nicht. Ich kriege das irgendwo so nicht hin. Und wenn wir mit diesem Konzept des Gutmenschen unterwegs sind, kommen wir vielleicht auch auf die Idee zu sagen, ich will gar nicht in den Himmel. Im Himmel ist es langweilig. Im Himmel, da kraulen sich die Englein ihre dicken Bäuche und singen nur Halleluja auf Wolke 7. Wir haben eben so ein fantastisches Lied gesungen, wo wir gesagt haben, Gott, wirklich du bist das Lamm, du bist der Höchste, du bist der Schönste. Im Himmel werden wir staunen. Die Bibel sagt, dass der Himmel ein Ort der Liebe und des unbeschwerten Miteinanders ist. Ein Ort, wo keine Krankheiten mehr sind, wo kein Tod mehr ist, da wo keine Schmerzen mehr sind, keine Trauer mehr sein wird und wo es auch nie langweilig wird. Das Konzept der Langeweile ist im Himmel unbekannt. Ich lese uns nur einen kleinen Ausschnitt vor aus Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Noch einmal weiterklicken. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Leben enthält, umsonst zu trinken geben. Und wenn wir noch weiter schauen, in 1. Korinther 2, Vers 9, dann heißt es dort, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat und auch kein Mensch sich jemand vorstellen konnte, hat Gott für die bereitet oder hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und das klingt für mich nicht nach einem Ort der Langeweile. Das klingt für mich nicht nach einem Ort, wo ich nicht hin will. Das klingt für mich nach einem liebevoll bereiteten Ort, an dem Gott mich haben will, wo der Vater auf mich wartet, wo der Vater auf dich wartet und sagt, mein Kind, ich freue mich schon auf diese Zeit. Und deswegen hat der Apostel Paulus sein ganzes Leben hingegeben und er sagt, denn der Inhalt meines Lebens, sagt er in Philipper 1, ist Christus. Und das ist mein, und Sterben ist für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf dieser Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre das Beste. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann denke ich immer, Jesus, du kannst jetzt kommen, in diesem Moment. Und ich würde so lieben, bei dir zu sein. Es ist so schön. Ja, wenn ich verlobt bin, dann ist das für mich doch keine Frage, wenn dann der Tag der Hochzeit kommt, ich dann sage, hey, jetzt aber mit Haut und Haaren zu meiner geliebten Frau oder zu meinem geliebten Mann. Paulus sagt Folgendes, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und ich will uns einladen, einfach diese Schritte zu gehen. Vielleicht ist für dich jetzt der nächste Schritt, dein Leben Jesus zu geben und zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen lernen. Ich will mal wegkommen von diesem ganzen, ich muss es schaffen, ich muss es tun, von diesem Druck, der da ist und einsehen, dass ich es nicht schaffe. Auch wenn du online jetzt zuschaust und sagst, das ist eigentlich mein Ding, dann sagt Jesus heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließ dein Herz nicht, sondern lass mich rein. Ich klopf an, ich stehe vor deiner Tür, lass mich rein. Und für die meisten von uns wird der zweite Punkt auch eine Herausforderung sein, unseren Nächsten zu lieben. Da ist immer noch Luft nach oben, ja? Da gibt es immer noch Dinge, wo ich merke, wow, das klappt nicht. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Und sagst, ich habe da ein paar Dinge entdeckt heute und die mache ich fest. Die nehme ich nicht wieder mit raus. Ja, ich werde die nicht durch diese Tür da hinten tragen, sondern ich werde die hier lassen. Ich werde die zum Kreuz bringen. Vielleicht auch nach dem Gottesdienst noch eine Zeit am Kreuz verbringen und sagen, Jesus, hier hast du diese Dinge. Und vielleicht ist es für dich auch dran, mal Abschied zu nehmen von dem Gedanken, dass wir hier ewig leben werden und unser Leben so einrichten, als gäbe es keine himmlische Ewigkeit. Die Erde ist nicht unsere ewige Heimat, so wie wir sie jetzt kennen und sehen, sondern das, was Jesus sagt, das, was keiner gesehen hat, was sich keiner vorstellen kann, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich lade dich ein. Mit offenen Armen stehe ich vor dir. Wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Und ich will dafür beten, dass diese Schritte in deinem Leben Realität werden. Dass du Ja sagst und sagst, Jesus, es lohnt sich. Ich nehme Abschied von diesem Selbstgerechtigkeitsgedanken. Jesus, und hier stehen wir. Und ich muss bekennen und einsehen, dass meine Liste von schlechten Taten so lang ist, Herr, dass selbst wenn ich noch für den Rest meines Lebens Gutes tun würde, es niemals reichen würde. Und deshalb bin ich erlösungsbedürftig. Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Hilfe vom Himmel. Die brauche ich auch, Herr, um anderen Menschen in der Weise zu bedienen, wie du es zu begegnen, wie du es dir wünschst. Sie so zu sehen, wie du sie siehst. Sie so in Gedanken zu tragen, wie du sie trägst. Herr, und ich will mein ganzes Leben ausrichten. Es soll um Christus und Christus allein gehen. Du sollst das Zentrum sein dieser Kirche und jedes Menschen, Herr, der hier in diesem Raum ist, der online zuhört. Herr, das ist mein tiefster Wunsch. Und ich bete darum, dass das Realität wird, dass sich das durch konkrete Schritte zeigt. Hilf du uns dabei. Amen.